Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 30. Oktober 2024. Neubaupläne, der Stadtbau am Augener Weg. Wir schildern euch, warum die BewohnerInnen empört sind. Foltervorwürfe aus bayerischer Haftanstalt, Gefangenengewerkschaft fordert Aufklärung. Es ist an der Zeit, die Menschen hinter den Feindbildern zu sehen. Eine Gesprächsveranstaltung im Sinne der israelisch-palästinensischen Verständigung mit zwei Aktivisten hat gestern in Freiburg stattgefunden. Und in Spanien sollen selbst Schwerkranke zur Arbeit gezwungen werden und werden das teils bereits. Das sind die Themen dieser Stunde. Vorab noch eine kleine unerfreuliche Nachricht. Es gibt jetzt eine Gerichtsentscheidung. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat den Eilantrag des NABU vom letzten Jahr gegen die Waldumwandlung im Dietenbachwäldchen aufgrund des Baus einer Gashochdruckleitung abgelehnt. Das heißt, die Waldfläche, durch die die Gasleitung für den neuen Stadtteil verlegt werden soll, darf vorläufig gerodet werden. Noch ist der Beschluss nicht rechtskräftig. Der NABU hat 2 Wochen Zeit, Beschwerde einzulegen. Die Verteidigerinnen des Walds, unter anderem aus der Waldbesetzung, fürchten nun eine nahe bevorstehende Rodung. Wir haben darüber berichtet. Die Freiburger Stadtbau plant, 2 ähnlich aussehende Wiesendreiecke in Weingarten mit 8-stöckigen Häusern zu bebauen. In der Sulzburger Straße soll Baubeginn im Frühjahr 2025 sein. Am Augener Weg soll Ende 2025 mit der Bebauung begonnen werden. Diese Information gab die Stadtbau am 28. Oktober bei einer Infoveranstaltung für die AnwohnerInnen im Augener Weg bekannt. Letztere, die AnwohnerInnen, sind gar nicht begeistert von diesen Plänen. Hört mehr bei der folgenden Reportage von der Infoveranstaltung.
Im gut gefüllten Haus Weingarten waren insbesondere BewohnerInnen der Sinti-Siedlung anwesend, aber auch BewohnerInnen der Reihenhäuser in der Katharina-von-Bora-Straße und einzelne MieterInnen der Vonovia-Häuser im Augener Weg. Einig waren sich ganz offensichtlich alle Anwesenden in der Ablehnung des Bauprojektes, mit Ausnahme der FSB-VertreterInnen und von Stadtrat Ludwig Stried von der SPD. Die Stadtbau plant im Augener Weg 40 Wohnungen zu errichten, die dann an Unternehmen verkauft werden sollen, die diese als Betriebswohnungen an ihre MitarbeiterInnen vermieten sollen. Weil Fördermittel in Anspruch genommen werden sollen, gäbe es dann die Auflage, dass die Miete 1/3 unter dem Mietspiegel liegt. Coralla Reinhardt vom Sinti-Verein stellte als Vertreterin der Sinti die zentrale Frage an die Stadtbaugeschäftsführerinnen Magdalena Schablewska und Matthias Müller, die die anwesenden Sinti bewegte. Warum wurde die Sinti-Minderheit nicht einbezogen? Die Antwort von Magdalena Schablewska, es handle sich um ein unabhängiges Projekt, überzeugte die Anwesenden wenig überraschend nicht. Das 8-stöckige Haus wäre nur wenige Meter von den gegenüberliegenden Häusern der Sinti entfernt. Als weiteres zentrales Problem sprach Reinhardt das Parkplatzproblem an. Die Grünfläche wird von einigen als Parkplatz für ihre Wegen und Lieferwegen genutzt, für die ansonsten kein adäquater Abstellplatz existiert. Der Neubau soll eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen für die 40 Wohnungen beinhalten, was bei den Sinti die Befürchtung einer weiteren Verschärfung der Parkplatzproblematik aufkommen ließ. Dass die Einfahrt zur Tiefgarage im Augener Weg liegen soll, sorgte zudem dafür, dass massive Ängste um die Sicherheit der spielenden Kinder geäußert wurden. Seit Jahrzehnten wolle man, dass die Stadt eine Spielstraße im Augener Weg einrichte. Mehrmals wurde kritisiert, dass Geld für einen solchen Neubau da sei, aber kein Geld für die Sanierung der Sinti-Siedlung. Ein Vorwurf, der beim Blick auf den Zustand der Häuser der Sinti-Siedlung am Eingang des Augener Weges verständlich ist. Bei uns hat jeder 2. Asthma, so ein Zwischenruf aus dem Publikum. Dafür seien die Holz- bzw. Kohleöfen verantwortlich. Dass solche Öfen insbesondere durch den freigesetzten Feinstaub mit gesundheitlichen Risiken verbunden sind, belegen verschiedene Studien. Wie schon bei anderen Veranstaltungen wurde im Haus Weingarten großer Unmut darüber geäußert, dass man immer wieder in Weingarten baue und die Infrastruktur nicht mitwachse. Stadtbaugeschäftsführer Matthias Müller erklärte daraufhin, man würde überall nachverdichten, zum Beispiel auch im sogenannten Behördenareal. Wenn man immer nur die unmittelbar Betroffenen frage, könne man überhaupt kein Bauprojekt realisieren, so Müller. Die Wut im Saal schaffte er natürlich so nicht zu reduzieren. Unsere Schule, unsere Kindergarten, unser Jugendzentrum wurden uns genommen, erklärte eine Zuhörerin und kritisierte den Verlust von Infrastruktur. Im Haus Weingarten sind schon lange weitere Stockwerke aufgrund des baufälligen Zustands nicht nutzbar. Wir sind am Verzweifeln in Weingarten. Hier ist gar nichts in Weingarten, so weitere Stimmen, die sich unter anderem auf die mangelnde Gastronomie bezogen. Auch eine Bewohnerin der Vonovia-Häuser meldete sich zu Wort und erklärte, dass sie alle nach 2 Jahren Baustelle in ihren Häusern eine weitere Baustelle vor dem Haus nicht aushalten würden. Gerade aus der Sinti-Community wurde auch der Wegfall der Privatsphäre thematisiert, die der Neubau in unmittelbarer Entfernung zu den eigenen Häusern mit sich bringen würde. Die Ankündigung von Magdalena Schableska, man wolle die genannten Punkte alle mitnehmen, führte im Publikum zu sarkastischen Äußerungen: Wir nehmen ihr Gebäude auch mit. Jemand stellte die Frage: Nimmt uns irgendjemand hier ernst? Gerade die Bestätigung der Stadtbaugeschäftsführung, dass das Projekt letztlich schon beschlossene Sache ist, sorgte für große Wut. Wir lassen das nicht zu. Nach der Infoveranstaltung im Haus Weingarten sprachen wir mit einem Zuhörer.
Ja, ein paar Worte dazu. Wären Sie von diesem Bauprojekt betroffen?
Also in erster Linie wäre ich direkt betroffen, weil ich direkt an diesem Angel, also diesen Dreiangel da, ich wohne da direkt an der Ecke. Und zum ersten Mal, wir haben hier wirklich Parkplatznot. Leute von außerhalb parken hier. Wir haben selber fast keine Parkplätze mehr. Zum Zweiten, wir wohnen hier in einer Minderheit. Wir sind Sintis. Wir haben Angst, dass was passiert. Wir wohnen zwar hier mit vielen Minderheiten auch zusammen. Es herrscht ein reges, gutes Klima bei uns, weil wir uns alle untereinander kennen. Aber dazu zu sagen, wir wissen nicht, was in diesem Haus reinkommt. Fremde Leute, man weiß nie, von wo die herkommen. Wir haben alle viele Kinder und wir haben einfach Angst, dass da was passiert. Durch den regen Verkehr, was die Baustelle mit sich bringt, Gott behüte, kann was passieren. Die Kinder rennen die Straße, passiert ein Unfall. Was ist dann? Was soll da geschehen?
Und bisher, das muss man vielleicht sagen, das Projekt wird ja jetzt schon eine gewisse Weile geplant, aber die Bewohner in der Sinti-Siedlung am Augener Weg, die wurden bisher da nicht einbezogen in die Planung, oder?
Ja, so sieht es aus. Also es wird über unsere Köpfe hier hinweg entschieden, aber auch über die anderen Anwohner hier in der Buckinger Straße, wie auch jetzt Sulzburger Straße und so weiter. Wenn es beschlossene Sache ist, ist es beschlossene Sache. Da können wir machen, was wir wollen. So sieht es aus.
Und jetzt die Präsentation der Stadtbau an diesem Abend. Jetzt wurde ja mehrfach gesagt, wir nehmen Ihre Sorgen mit. Die Rattenproblematik, das nehmen wir mit, vielleicht auch die Öfen etc. Was sagen Sie dazu? Wie überzeugt Sie das?
Ich würde sagen, das war ein totaler Bullshit. Das war ein totaler Quatsch.
Warum?
Weil da nichts gemacht wird. Sie, bei uns rennen die Ratten hier über die Füße. Die stellen zwar Ratten, fallen aus und so weiter, aber das nützt gar nichts. Da muss wirklich der Kammerjäger her. Wie im Wilde Weste, muss lachen. Dazu, ich denke, dass da viel zu wenig unternommen wird. Das ist wirklich nicht nur hier bei uns im Stadtteil, sondern auch in den ganzen anderen Stadtteilen hier ringsherum ist eine riesen Rattenplage und auch die Müllproblematik. Das System, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht.
Und die Wohnungen werden alle noch mit Holzöfen beheizt oder Kohle?
Ja, mit Holz und Kohle wird beheizt. Das ist ein Riesen-Act. Über den Winter muss man genug Brennholz haben und so weiter. Sonst friert man, aber das ist nicht mehr zeitgemäß.
das würden Sie auch gerne, dass das geändert wird?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich hätte auch gern ein neu renoviertes Haus. Ich zahle ja schließlich auch Miete. Aber bei uns wird es immer übergangen. Wenn da irgendwas im Haus ist zum Beispiel, dann hat man eine Riesenrennerei und letztendlich wird nur das Nötigste, wenn überhaupt, gemacht.
Ein achtstöckiges Gebäude soll da nun hinkommen mit 40 Wohnungen, Eigentumswohnungen oder Wohnungen dann für Betriebe, die das dann weiter vermieten könnten an die Beschäftigten. Was sagen Sie zu diesem Konzept?
Also ich sag mal so, wenn jetzt das Haus dahin gebaut wird und es heißt, das ist für sozial Schwache, wie es hier auch in der Siedlung ist, für ältere Leute, junge Familien mit Kindern, wo da hineinziehen können, wäre ich dafür, dann hätte ich das auf mich genommen. Dann hätte ich damit leben können. Aber so kann ich nicht damit leben. Weil wenn da Firmen reinkommen, von was weiß ich wo ihre Beschäftigte da reintun, ja, wo sind die Plätze für uns?
Fragte sich ein Bewohner der Sinti-Siedlung. Wie sie mit dem zutage tretenden Widerstand gegen ihr Bauprojekt umgehen will, fragt mir auch Stadtbaugeschäftsführerin Magdalena Schablewska.
Ja, es ist, zum einen finde ich es schön, dass wir uns in dem Rahmen austauschen konnten, auch wenn die Meinungen natürlich konträr sind und zum Teil auch bezogen auf das Thema Stellplätze, das Thema Erschließung, Infrastruktur, auch große Anliegen formuliert wurden. Und diese Themen nehmen wir jetzt gerne mit, auch in unsere Gespräche mit dem Stadtplanungsamt, ob hier noch Maßnahmen perspektivisch ergriffen werden können. Und zusätzlich werden das auch die Themen sein, die jetzt in den folgenden Veranstaltungen sicherlich noch weiter diskutiert werden.
Hier kam ja ein bisschen auch so die Frage ein, warum wurden die BewohnerInnen, obwohl es ja doch sehr geringe Abstände sind zu der Sinti-Siedlung des Gebäudes, bisher nicht in diese Planung mit einbezogen? Ihre Antwort?
Nun gut, wir hatten Informationsveranstaltungen auch gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt zu den beiden Projekten, also nicht nur im Augener Weg, sondern auch in der Sulzburger Straße. In diesem Zusammenhang sind natürlich die Planungen so gefasst, dass sie jetzt bezogen auf die formalen Themen, also Abstandsflächen etc., tatsächlich eingehalten sind. Ich glaube, was heute klar geworden ist, dass das Thema noch ein bisschen weiter geht, bezogen auf die Sinti-Gemeinschaft und ihre Siedlung und so wie sie zusammenleben und dass das für sie eine andere Bedeutung hat, wenn ein Gebäude in ihrer unmittelbaren Nähe entsteht. Und das ist dann jenseits von Belichtung, Belüftung und Abstandsflächen. Also quasi auch ein zusätzlicher Aspekt.
Zur Sinti-Siedlung, da wurde jetzt auch gesagt, seit 40 Jahren ist hier nichts getan worden. Wir haben immer noch Holzöfen bzw. Öfen, mit denen man mit Holz oder mit Kohle heizt. Es wird gesagt, dass sehr viele krank sind. Ja, wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um? Dort ist kein Geld vorhanden. Jetzt wird hier mit viel Geld ein neues Bauprojekt geschaffen.
Nun gut, wir machen beides. Wir bauen neu, das im gesamten Stadtraum, aber wir sanieren auch sehr viel in der Stadt und natürlich machen wir Instandhaltungen an den Gebäuden. Das Thema der Öfen, was formuliert wurde, vielleicht nochmal ein zurück zum Ursprung. Damals wurden die Gebäude auf Wunsch, das sind die eben mit Holzöfen gebaut, weil man dort dann selbstbestimmter quasi über die Art der Beheizung entscheidet. Also sonst haben sie ja Gas oder Fernwärme und dann sind sie abhängig von Energieversorgern. Das sind sie bei Holzkohleöfen tatsächlich nicht. Das, was geäußert wurde an Kritik, dass das heute haben wir eine andere Zeit, Sie haben es ja angesprochen, das liegt Jahrzehnte zurück, dieser Wunsch. Heute haben ihn nicht mehr alle und Es hat was damit zu tun, dass man eigentlich von der vom Holzkohleofen wegkommen möchte und eine andere Art der Wärmeversorgung haben möchte. Das Thema nehmen wir definitiv mit. Deswegen habe ich heute in der Veranstaltung auch gefragt, sind alle dieser Meinung oder sind nur Teile der Meinung, dass das verändert werden sollte? Und wir gehen auf jeden Fall ins Gespräch, werden da auch demnächst die Termine auch vor Ort machen und wir werden dieses Thema dann gesondert angehen und dann verändern, wenn es uns möglich ist.
So Magdalena Schableska. Und schließlich sprachen wir noch mit Coralla Reinhardt vom Sinti-Verein.
Wie hast du das Ganze wahrgenommen, die Präsentation jetzt von der Stadtbau?
Die Präsentation, was uns neu aufgefallen ist, dass es gehießen hat, dass das mit dem Augenerweg die Siedlung nicht stört, die Sinti-Siedlung. Jetzt haben wir mitgekriegt, dass die Einfahrt zu dem Gebäude durch den Augenerweg geht und somit ist natürlich die Minderheit gefährdet. Also unser ganzes Leben, was hier stattfindet, ist damit gefährdet mit dem neuen Gebäude. Es wird 25 Meter hoch, wir fühlen uns wie im Zoo. Wir sind so schon beobachtet und wir haben einfach Angst. Die Ängste der Bewohner kochen hoch, um die Kinder vor allem. Wir haben hier ein geschütztes Leben. Die Kinder laufen frei hin und her. Sie brauchen keine Ängste haben. Und mit dem neuen Gebäude und der neuen Straße, was mitgenutzt wird vom Augenerweg, ist somit die Sicherheit von den Bewohnern und von den Kindern nicht mehr gegeben. Und das ist schon trifft auf harte Kritik. Und die Sinti wollen dagegen angehen. Also wir boykottieren den Platz auf jeden Fall. Den besetzen wir.
Die Geschäftsführerin von der Freiburger Stadtbau hat ja geäußert, dass es für die Stadtbau jetzt irgendwie ein unabhängiges Projekt ist, was gar nicht mit der Entwicklung irgendwie in der Sinti-Siedlung zu tun hat. Das überzeugt dich nicht?
Nee, ich finde einfach, es ist was anderes, wenn man hier baut, bei der Sinti-Siedlung, wir sind eine geschützte Minderheit, wie wenn man woanders jetzt baut, wie zum Beispiel die Sulzburger Straße, da ist keine Sinti-Siedlung, wo gefährdet ist. Und sie wollte uns halt das schmackhaft machen mit den Öfen und der Sanierung von der Sinti-Siedlung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ein gravierendes Thema, weil die Öfen krank machen. Also man geht im Winter in die Wohnung rein, da brennen die Augen, man kann kaum atmen. Die Bewohner sind es schon meistens gewöhnt, aber die meisten haben Asthma und da wird nichts dagegen gemacht. Geld für die Sanierung ist nicht da für die Siedlung, aber Geld für ein 25 Meter hohes Gebäude ist da, wo die Bewohner ringsum keinen Nutzen davon haben.
40 Wohnungen sollen da entstehen in einem achtstöckigen Gebäude, was dann an Unternehmen vermietet werden soll, die dann dort Mitarbeiterwohnungen schaffen sollen. Was sagst du zu diesem Konzept?
Klar, dass Mitarbeiter Wohnungen brauchen, dass sie näher bei ihrem Arbeitsplatz sind, verstehe ich, aber sie hätten in Weingarten bessere Gewerberäume bauen sollen. Also wenn ich denke, hier die Hälfte von der Sinti-Siedlung sind selbstständig und sie haben keine Gewerberäume, die Parkplätze werden ihnen genommen für die Lastwegen, also das größte Teil haben Sprinterbusse und Lastwegen, wo sollen die geparkt werden? Es gibt kaum Gewerberäume, wo man anmieten kann. Es gibt gar nichts hier, also hätten sie sich besser um das gekümmert.
Das war auch in der Veranstaltung ein großes Thema, dass die Menschen jetzt aus der Sinti-Siedlung, dass diese Fahrzeuge auch zum Arbeiten brauchen, so habe ich das verstanden, oder?
Genau, die Fahrzeuge brauchen wir zum Arbeiten, wir haben keine Parkplätze. Es läuft hier ständig eine Politesse rum, die läuft sogar abends rum und verteilt Strafzettel. Wo sollen die Bewohner ihre Fahrzeuge parken? Also die Haus Weingarten ist vollgeparkt mit LKWs. Und wohin damit, wenn die dann noch mehr fehlen?
Die Stadtbau hat ja jetzt so ein bisschen gesagt, wir nehmen eure Probleme mit. Die Rattenproblematik etc., das überzeugt euch aber nicht.
Nee, das nehmen sie schon seit 15 bis 20 Jahren mit, also solange ich Vereinsarbeit mache und soziale Arbeit in der Sinti-Siedlung. Und es hat sich bis jetzt nichts geändert. Versprechungen leer und sie nehmen alles mit und das jahrelang schon.
Und das Fazit ist aber, was selbst die Stadtbau eigentlich hier klar gemacht hat, das Ganze ist letztlich schon entschieden. Habt ihr trotzdem irgendwie Hoffnung, dass das verhinderbar ist?
Wir versuchen alles. Wir boykottieren das auf jeden Fall mit jedem Mittel.
Eine Rechtsanwältin erhebt massive Vorwürfe gegen Mitarbeitende der Bayerischen Haftanstalt Augsburg-Gablingen. Konkret geht es um zwei ihrer Mandanten, die in sogenannten besonders gesicherten Hafträumen eingesperrt worden seien. Eigentlich werden in solchen Räumen nur akut suizidale Inhaftierte untergebracht oder nach Angriffen auf Bedienstete oder Mitgefangene. Nichts davon, so die Verteidigerin, treffe auf ihre Mandanten zu. Dennoch seien sie nackt und in Einzelhaft in diesen Zellen untergebracht worden. Nicht einmal die sonst üblichen Papierunterhosen hätten sie bekommen. Auch eine Matratze, die es normalerweise in den Einzelzellen gibt, hätten sie nicht erhalten. Stattdessen hätten sie auf dem Betonboden liegen müssen. Einer ihrer zwei Mandanten hätte erst auf mehrmaliges Bitten hin eine dünne Matratze ohne Bettzeug bekommen. Die beiden Gefangenen hätten keine warmen Mahlzeiten erhalten, sondern lediglich eine Scheibe Brot und ein paar Scheiben Wurst dazu. Das Licht sei in den Einzelzellen 24 Stunden ausgewiesen. Einer der beiden Männer habe sogar nur ein einziges Glas Wasser am Tag bekommen. Was diesen Fall von anderen unterscheidet, eine ehemalige Gefängnisärztin der Haftanstalt bestätigt zumindest in Teilen die Vorwürfe der Rechtsanwältin und der Gefangenen. RDL sprach mit Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft GGBO über die Fälle in Augsburg, aber auch die Situation in anderen Haftanstalten, was Gewalt von Bediensteten gegenüber Inhaftierten angeht.
Was fiel dir denn als erstes ein, als du von den Vorgängen in der Bayerischen Haftanstalt gehört hast?
Um ehrlich zu sein, wir waren nicht verwundert über diese Vorwürfe, da wir das natürlich durch unsere tägliche Arbeit kennen und Bayern da natürlich nochmal so ein besonderer Vermerk ist. Aber die Art und Weise, wie natürlich hier vorgegangen wurde, ist besonders.
Inwiefern ist aus eurer Sicht Bayern ein ganz besonderes, spezielles Bundesland?
Also ich tue da ja nicht lange rum. Bayern denkt halt manchmal so ein bisschen, was den Strafvollzug angeht. Die sind so ein Königreich, rigorose Maßnahmen. Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, ist noch gar nicht so lange her. Seit Jahren gibt es ein Verfahren gegen eine Frau, die ihrem Bruder Substitutionsmedikamente in den Vollzug gebracht hat. In der JVA in Straubingen war das. Die verurteilt wurde erstinstanzlich, weil die JVA trotz eines EuGH-Beschlusses nicht adäquat substituiert hat und die Anstaltsärztin immer sagte, ja, hol dir das doch auf dem Schwarzmarkt, also geh doch einfach auf den Hof, von mir wirst du es nicht bekommen. Und deswegen wissen wir einfach, dass diese Zustände, die da herrschen, ganz, ganz grau sind. Was uns aber freut im Zusammenhang mit diesen traurigen Zuständen, dass erstmalig jemand aus diesem System, also eine Anstaltsärztin, jemand, der da wirklich Tag ein, Tag an raus und reingegangen ist und gearbeitet hat, das Schweigen gebrochen hat, um dieses System transparent zu machen. Weil das hat es bis dato in dieser Form nicht gegeben.
Genau, dazu kommen wir dann noch im Verlauf des Gesprächs. Ein ehemaliger Gefangener berichtet heute im Bayerischen Rundfunk davon, dass, obwohl er an Händen und Füßen gefesselt gewesen sei, die Beamten weiter auf ihn eingeschlagen und getreten hätten. Darunter auch Tritte ins Gesicht, Schläge mit dem Knie ins Gesicht. Was ist so eure Erfahrung von der GGBO, der Gefangenengewerkschaft, mit Gewalt von Bediensteten gegenüber Inhaftierten?
Die gibt es. Also das ist kein Geheimnis, das gibt es. Ich erinnere mich zurück, vor ein paar Jahren haben wir da in Sachsen eine Chatgruppe aufgedeckt. Da gab es ja auch ein Verfahren und Verurteilungen von Bediensteten, die übergriffig geworden sind gegenüber ausländischen Gefangenen. Also diese Gewalt gegenüber Bediensteten an Inhaftierten, die gibt es. Die wird zwar nicht offen kommuniziert, aber die ist einfach vorhanden. Nicht überall, aber sie ist da.
Und was aktuell ja als außergewöhnlich beschrieben wird hinsichtlich der Unterbringung in diesen besonders gesicherten Hafträumen, dass Gefangene, die sich in solch einer Schlichtzelle befinden, zum Beispiel kein warmes Essen bekommen, dass ihnen die Matratze, das Bettzeug vorenthalten werden, das ist meiner Erfahrung nach doch eigentlich die Regel. Wie bewertest du diese Praxis?
Also wir begrüßen das überhaupt nicht, weil grundsätzlich jeder Mensch, und das sind auch Gefangene, wirklich das Recht haben, da adäquat behandelt zu werden. Und ich meine, der BGH heißt nicht, du kriegst hier nichts mehr zu essen und du sollst ja, sondern es ist so ein besonders gesicherter Haftraum. Wir begrüßen den auch überhaupt gar nicht. Und leider ist es Praxis, dass Menschen da kein warmes Essen kriegen. Aber ich glaube, in diesem Fall hier ist es halt so, dass Vollzug ist intransparent. Die Gesellschaft außen weiß, glaube ich, gar nicht, was wirklich hinter diesen Mauern des Schweigens passiert. Und deswegen schreien jetzt alle mit einmal so auf und sagen, wie, da gab es kein warmes Essen. Das gibt kein warmes Essen, das liegt in vielen Anstalten, aber nicht überall, das müssen wir auch sagen, an der Tagesordnung, dass das so ist. Und das geht einfach gar nicht klar.
Und nicht nur kein warmes Essen, sondern in dem Fall hier geht es auch noch um Vorwürfe einer heißen Zelle. Das heißt, die Zellen haben ja oft eine Fußbodenheizung, die dann von außen geregelt wird. Das heißt, da herrschen dann durchaus Saunatemperaturen. Dann bekommen die Menschen allerdings kaum etwas zu trinken, denn da drin gibt es in der Regel auch keinen Wasserhahn. Ein Loch im Boden dient als Klo. Klopapier gibt es dann mitunter auch nicht. Also die Ärztin, die du schon erwähnt hast, hat eben berichtet, dass sie da nie Klopapier gesehen habe. Und das ist ja nicht nur in Augsburg Vollzugswirklichkeit. Was hört ihr von der GGBO aus anderen Haftanstalten und anderen Bundesländern?
Also es ist nicht nur in Augsburg oder in Bayern so, es ist fast überall so. Also grundsätzlich ist es schon so, dass Menschen, die im BGH sind, diese Papierwindel da kriegen, die ja dann gleichzeitig auch das Toilettenpapier ersetzt. In dem Sinn, nicht überall funktioniert das leider. Was wir aber feststellen, das sind die Fälle der Zunahme in Bezug zur weißen Folter. Also alles das, was keine Spuren am Körper, also sichtbare Spuren am Körper hinterlässt, ist halt so ein bisschen Tagesordnung, um, ich sag mal, das System würde sagen, querulantischen Gefangenen das Leben so ein bisschen zu erschweren. Also wir kennen Fälle, 24 Stunden Licht in der Zelle an, von außen angeschaltet, das heißt, du kannst es nicht ausmachen. Du kriegst vielleicht auch das falsche Essen vorgesetzt, wenn du vielleicht irgendwie Mohammedaner bist oder Veggie, kriegst du trotzdem anderes Essen. Also man versucht halt irgendwie Leute zu brechen und das kann halt einfach gar nicht sein.
Du hast es schon erwähnt, die Beschuldigte, also nicht erwähnt, sondern aber die Beschuldigte stellvertretende Anstaltsleiterin lässt ja wenig überraschend über ihre Anwälte die Vorwürfe dementieren. Habt ihr von der GGBO Erfahrungen, wie Strafverfahren gegen Bedienstete von Gefängnissen in der Regel ausgehen? Denn ich selbst erinnere mich hier an einen Fall aus Bruchsal in Baden-Württemberg. Vor rund 10 Jahren verhungerte dort ein Insasse, der seit langem in Isolationshaft saß. Strafrechtlich hatte das allerdings für niemanden irgendeine Konsequenz.
Es ist schon so, dass diese Fälle meistens einfach so irgendwann versiegen im Boden und dann niemand mehr drüber redet. Verurteilungen gibt es nicht. In den seltensten Fällen, wie gesagt, hier in Sachsen hatten wir das, in Dresden, da gab es Verurteilungen, aber weil diese Beweismittel anhand dieser ganzen Chatverläufe, die es da gab, die haben gar keinen anderen Raum mehr gelassen, das Ganze nicht zu verurteilen. Aber wir sehen das jetzt gerade, was ich vorhin sagte, Straubingen, wieder in Bayern. Dort gab es auch Inhaftierte, die sich dazu geäußert haben, also dass diese Anstaltsärztin zum Beispiel gesagt hat, hol dir das doch da und da, weil das ist so ein bisschen Standardprozedere und das Ganze vorgeht und. Und hier ist es zum Beispiel so, dass es von seitens der Justiz, die in der Justiz vielleicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssten, die gehen straffrei aus, aber die Justiz leitet Verleumdungsverfahren gegen alle ein, die sich dazu äußern und sagen, hey, das war aber so. Und hier sehen wir ja schon, was passiert. Wir versuchen, die mundtot zu machen, die versuchen, die Wahrheit zu sagen und dieses System transparent zu machen und gegen diese Unrichtigkeit vorzugehen. Aber das System Justiz, was eigentlich aufklären müsste und die stützen müsste, die diesen Schaden erlitten haben, macht genau das Gegenteil und sagt, nee, dann betreiben wir jetzt hier Verleumdungsverfahren gegen alle und ziehen die durch. Und da gab es auch schon Verurteilungen. Und das ist für uns so ein Fall, das funktioniert einfach gar nicht. Und das ist die Realität.
Und was du ja vorhin jetzt tatsächlich schon erwähnt hast, ist ja die ganz große Besonderheit in diesem Fall. Eine ehemalige Anstaltsärztin hat jetzt ebenfalls im Bayerischen Rundfunk schwere Vorwürfe, insbesondere gegen die jetzt beschuldigte stellvertretende Anstaltsleiterin, erhoben. Hast du aus deiner Erinnerung schon mal gehört, dass Anstaltsärztinnen, Anstaltsärzte, ehemalige, strafrechtlich relevante Vorwürfe bestätigen? Und wie siehst du das in dem Fall hier in Augsburg?
Chapeau vor dieser Frau, ganz ehrlich, dass sie den Mut hat, auch vielleicht mit dem Wissen, dass die Justiz ihr da vielleicht auch noch ein Bein stellen wird im Nachgang, zu sagen, hey, so geht es nicht, weil sie hat einfach einen hippokratischen Eid geschworen. Und ich glaube, da sollten sich ganz, ganz viele Menschen, auch Ärztinnen im Vollzug, dran halten und immer bedenken, was machen sie hier? Denn es gibt sehr, sehr viel Ungerechtigkeit, auch von der medizinischen Seite her im Vollzug. Das ist ja kein Geheimnis. Aber leider ist es die Realität, dass es viel zu wenige Menschen gibt, die sagen, so geht das nicht und wir gehen öffentlich dagegen vor. Also wir kennen Menschen, die im Vollzug arbeiten und die ein Problem haben mit Abläufen und, aber meistens ist es halt so, dass die sich an uns wenden und sagen, hey, könnt ihr irgendwie was machen, weil wir haben einfach mit Repression zu rechnen, wenn wir jetzt den Mund aufmachen und da sprechen. Das ist leider so, aber ansonsten gibt es ganz, ganz wenige, vielleicht eine Handvoll, die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn es die gibt, versucht man die natürlich auch irgendwie mundtot zu machen, damit das, was sie sagen, einfach kleingeredet wird, so dann nach dem Motto, ja, lass die mal, die spinnen sowieso sich irgendwas zusammen.
Um zum Schluss zu kommen, was ist aus Sicht der Gefangenengewerkschaft GGBO notwendig, um nun in Augsburg, aber auch in anderen Gefängnissen in Deutschland möglichst zügig etwas zu verbessern, zu verändern?
Es braucht einfach unabhängige Kontrollinstanzen in deutschen Haftanstalten, um den Schutz der Grundrechte von Gefangenen sicherzustellen. Also das nicht nur in Augsburg, also nicht nur in Bayern, sondern wirklich bundesweit, das braucht es, weil es braucht einfach hier eindringlich transparente Ermittlungen, die auch wirklich frei kommuniziert werden, damit sich was verändert und nicht, wir halten hier so ein bisschen diesen Deckmantel drüber und das, was hinter den Mauern des Schweigens passiert, das bleibt da. Also wirklich transparente Aufklärung und wir sollten darüber nachdenken, es braucht einfach Reform, um das Ganze hier zu verändern, weil so wie es jetzt ist, das funktioniert einfach nicht.
Wir sprachen mit Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft GGBO über die kürzlich erhobenen Foltervorwürfe in einer bayerischen Vollzugsanstalt. Herzlichen Dank dir.
Danke.
Am gestrigen Dienstag fand in Freiburg an der Katholischen Akademie die Veranstaltung Peace is Possible, a conversation between an Israeli and a Palestinian peace builder statt. Also Frieden ist möglich, ein Gespräch zwischen einem israelischen und einem palästinensischen Friedensaktivisten. RDL sprach vorab mit Miri Türkenich von Defend Israeli Democracy. Defend Israeli Democracy hat in den letzten Jahren die Demonstrationen gegen die Justizreform in Israel mitorganisiert und hat jetzt die Veranstaltung mitorganisiert.
Also die zwei kennen sich schon eine Weile und alles spätestens seit dem 7. Oktober oder nach dem 7. Oktober. Und sie tun in der Weltgeschichte und erzählen ihre Vision von der Möglichkeit einer Koexistenz bzw. Frieden. Dazu muss man sagen, dass beide, also Familienmitglieder verloren haben und trotzdem sprechen sie nicht von Rache, wollen sie keine Rache, sondern sie wollen trotz ihrer persönlichen Tragödie alles Mögliche tun für Verständigung zwischen den zwei Völkern und für Koexistenz. Sie werden ihre Geschichte erzählen am Anfang, jeweils die persönliche Geschichte, Familiengeschichte und dann, wie sie sich kennengelernt haben und dann von ihren Visionen, wie so ein Frieden, wie so eine Koexistenz aussehen könnte. Danach wird es Zeit geben, um Fragen vom Publikum aufzunehmen, die sie beantworten werden.
Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen über die zwei, die morgen sprechen werden, Magen Inon und Aziz Abu Sarah. Was kannst du denn noch über ihre Biografie oder über ihre Ansichten berichten? Du hast schon ein paar Gemeinsamkeiten erwähnt, dass sie eben auf einen Frieden und einen Dialog setzen, anstatt auf Konfrontation und Rache, wie du es bezeichnet hast. Gibt es vielleicht auch weitere Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, außerdem, dass der eine Israeli ist und der andere Palästinenser?
Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, wie du schon gesagt hast. Und ich denke, dass die Antworten auf deine Fragen werden sie morgen selber erzählen können. Aber ich weiß, dass der Bruder von Magen, Moos, schon lange Friedensbilder ist und er hat mehrere Projekte mit Palästinensern in Israel schon gemacht. Nach dem 7. Oktober hat ihn Aziz Abu Sarah Kondolenz geschrieben und so haben sie sich kennen und lieben gelernt. Also das ist meine Interpretation. Ne? Mhm. Und seitdem sprechen sie darüber, über ihre Visionen. Es gibt viele und erzählen das, wo nur offene Ohren sind. Ich denke, dass der Hintergrund ist diese Dauer gegenseitiges Abschlachten. Und ich denke, dass es Zeit ist, zu schauen, wie man anderen Weg geht.
Daran anknüpfend, du hast ein bisschen vorweggenommen, aber was ist denn deine politische Motivation, beziehungsweise was ist deine persönliche Motivation, eine solche Dialogveranstaltung mitzuorganisieren?
Ich kenne viele Leute, die eigentlich solche Projekte machen. Erstmal Verständigung. Ich kann von mir erzählen, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich keinen Kontakt, keinen direkten persönlichen Kontakt zu Palästinensern hatte. Natürlich, man hat sich auf der Straße getroffen oder in Israel und so, aber kein persönlicher Kontakt. Und erst hier in Deutschland habe ich Palästinenser kennengelernt vor längerer Zeit und wir haben einen runden Tisch gemacht. Und so habe ich angefangen, dahinter zu kommen, was sie beschäftigt, was für die schmerzhaft ist. Und das ging auch von der anderen Seite so. Und ich denke, dass diese Möglichkeit des Dialogs ist erstmal wichtig, weil ansonsten gibt es nur die Feindbilder, die man sonst aus der Presse, aus den Attentaten miterlebt. Und es ist einfach Zeit, die Menschen dahinter zu sehen und nicht die Bilder. Ich glaube, dass es möglich ist, dass eine Koexistenz. Jetzt nach diesem schrecklichen Krieg und dieser schrecklichen Massaker vom 7. Oktober ist natürlich die Kluft sehr, sehr, sehr groß. Und es wird noch viel Zeit dauern. Und vielleicht wird es nicht sofort Frieden geben. Aber was ist die Alternative? Immer weiter sich bekämpfen, immer weiter mehr und mehr Leute in diesen Kreis vom Trauer und Verlust zu bringen, das ist, denke ich, keine lange Alternative. Irgendwo muss man einen anderen Weg gehen.
Du hast es erwähnt, der Bruder von Magen Inon ist schon länger aktiv als, sage ich jetzt mal, Friedensaktivist. Gibt es eine Organisation, wo beide, die morgen sprechen werden, aktiv sind? Und kannst du mehr über eine solche Organisation verraten, falls es die gibt? Oder sind sie als Einzelpersonen aktiv?
Also, Aziz Abu Sara hat vor längerer Zeit, fast 20 Jahre, eine Organisation zusammen mit einem Amerikaner gegründet. Diese Organisation heißt Interact. Und der Maosinon, der Bruder von Magen, ist irgendwann dazugekommen. Wann genau, weiß ich leider nicht. Und in dem Rahmen machen sie Workshops und Trainings und so weiter für Verständigung.
So wie ich es mitgekriegt habe, werden Diskurse wie auch der morgige in Israel ja anders geführt als in Deutschland. Die Meinungsfreiheit wird in Israel beispielsweise viel weiter ausgelegt und in Deutschland können manche Aussagen bisweilen strafrechtlich relevant sein. Also das jetzt nicht auf die Veranstaltung morgen bezogen, aber NS-Vergleiche sind ja in Israel beispielsweise ja auch tatsächlich sagbar und in Deutschland wird es anders gehalten und ist auch teilweise verboten aufgrund der historischen Verantwortung Deutschlands an der Shoah. Du kommst aus Israel, hast du gesagt. Kannst du uns vielleicht mehr über diese Diskussionskultur in Israel berichten und die Unterschiede in Deutschland?
Das ist eine sehr komplexe Sache im Moment, weil es gibt viele Leute, die für Frieden sind, dennoch innenpolitisch ist trotz dieser Redefreiheit wird das nicht über die öffentlichen Medien darüber berichtet. Das heißt, in den letzten Monaten, als der Krieg angefangen hat, hat man eine Linie mit der Regierung gehabt. Davor gab es sehr große Proteste, wirklich sehr, sehr, sehr große Proteste, wo man das Gefühl hatte, der Halt der Regierung in der Bevölkerung hat stark nachgelassen. Und nach dem 7. Oktober hat die Regierung das so machen können, dass in Kriegszeiten soll man nicht protestieren und wir alle sollten vereint sein. Und die öffentlichen Sender haben diese Linie bis vor kurzem verfolgt. Das heißt, Kritik gab es. So ist es nicht, dass es wie eine Diktatur wäre. Aber das war wirklich eine sehr konservative Linie. In den letzten Monaten kommt mehr und mehr und mehr Kritik auch in bestimmte Sender. Natürlich gibt es die Sender wie Kanal 14, die posaunieren nur das, was die Regierung will. Und die sind recht aggressiv in dieser Art und Weise. Über die Social Netz also wird sehr viel kritisiert und sehr viel erzählt. Aber man muss sagen, es gab eine Weile, also das eine Jahr vor dem 7. Oktober, gab es viele Proteste, aber das ging um die Justizreform, die auf Ablehnung gestoßen hat. Von den Palästinensern hat man nur dann im Zusammenhang mit Attentaten und oder Angriffe, Raketenangriffe und so weiter gelesen. Das war auch es war Thema, nur bei wenigen Gruppierungen, die mitprotestiert haben, wie der Block gegen die Besatzung. Und sie haben immer wieder betont, dass diese Justizreform auch die Minderheiten in Israel, die israelische Palästinenser, beziehungsweise auch die anderen Leute, schaden könnte, weil es der Regierung sehr große Macht geben könnte, ohne dass das oberste Gericht was dagegen machen könnte. Und das war so indirekt. Aber direkt war das Thema Palästinenser nicht direkt ein Teil der Proteste bis zum 7. Oktober.
Denkst du, dass der ganze Hintergrund, den du gerade geschildert hast, dass es in Deutschland präsent ist bei so einer Diskussionsveranstaltung auch für die morgen?
Also es hängt davon ab, mit wem du sprichst. Das Problem ist, dass man von Israel in den normalen Medien, also hört, wenn es ein Attentat auf der einen Seite oder Raketenbeschuss auf der anderen Seite, die Komplexität der Situation, die innerpolitische Probleme in Israel beziehungsweise die innerpolitische Probleme in Gaza oder in Libanon, kriegt man nicht direkt mit. Und deshalb entsteht so ein Blockdenken. Also die Situation ist viel, 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 viel komplexer. Und ich denke, dass solche Veranstaltungen, wie wir für morgen organisiert haben, vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen können, wie komplex die Situation ist, sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser und die Vielschichtigkeit der Situation.
Ein Gespräch zwischen einem israelischen und einem palästinensischen Friedensaktivisten. Es fand gestern an der Katholischen Akademie statt, organisiert von Defend Israeli Democracy. Das war ein Vorabgespräch dazu. Den Mitschnitt der Veranstaltung wie auch ein ausführliches Interview mit den beiden Aktivisten könnt ihr in nächster Zeit bei uns im Programm ebenfalls hören. In Spanien hat die sozialdemokratische Sozialministerin Elma Saiz vorgeschlagen, dass Beschäftigte über flexible Krankschreibungen künftig in Anführungszeichen freiwillig trotz Krankheit arbeiten können. Die Linkskoalition Sumar will eine Vereinbarkeit von Einkünften mit dem Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente ermöglichen. Gewerkschaften kritisieren, dass Schwerkranke bereits jetzt von der spanischen Sozialversicherung zum Arbeiten gezwungen werden. Wir haben mit unserem Korrespondenten Ralf Streck gesprochen.
Ja, was will da die spanische Sozialministerin?
Ja, das ist ziemlich das, also wie zumindest mal, sagen wir mal, kämpferische Gewerkschaften das sehen, der absolute Kniefall vor der Unternehmerschaft. Die Vorgänge sind ja nicht neu, dass hier ja auf die das Ansehen der Unternehmerschaft, die natürlich hier auch sehr stark über den Krankenstand, wird ja auch in Deutschland schwer darüber debattiert, wie hoch der Krankenstand sei und so weiter. Über die Ursachen wird natürlich nicht debattiert, sondern man versucht irgendwie scheinbare Lösungen dafür zu finden, dass die Leute irgendwie dazu gezwungen waren, trotz allem arbeiten zu gehen. Und da ist der Sozialdemokraten, Sozialministerin Elma Saiz nichts anderes eingefallen, als zu sagen, naja, die Leute können ja, das wird natürlich dann verkleistert, so mit Freiwilligkeit, so wie der Eingliederung und so weiter, können die ja dann freiwillig arbeiten gehen und so weiter. Das ist natürlich, wenn man sich die oder wenn man die Lage in Spanien ein bisschen kennt, ist diese sogenannte Freiwilligkeit natürlich keine Freiwilligkeit, sondern wird sich letztlich, und das sehen auch sogar quasi die regierungsnahen Gewerkschaften in Spanien so, wird sich letztlich zu einem Zwang entwickeln. Wenn man sich nämlich dann weigert, ne, dann wird man natürlich, wenn dann Anrufe kommen von den Chefs, ja, wir müssen das, wir bräuchten das und das und könntest du nicht und so und so. Und es entwickelt sich dann diese Freiwilligkeit zum Zwang, und das hat auch vor allen Dingen damit zu tun, dass diese sozialdemokratische Regierung und ihre angeblich kommunistische Arbeitsministerin es in den 5 Jahren nicht geschafft haben oder nicht umgesetzt haben, was sie eigentlich immer versprochen hatten, nämlich die restriktive Arbeitsmarktreform der ultrarechten Vorgänger zu schleifen. Und mit dieser Arbeitsmarktreform wurde der Kündigungsschutz praktisch komplett abgeschafft und auch die Möglichkeiten, also noch eine vernünftige Abfindung zu bekommen, so weit reduziert, dass es für Arbeitgeber halt extrem einfach und billig ist, die Leute rauszuwerfen. Und wenn man keine Möglichkeit hat, sich gegen eine Kündigung zu wehren, dann werden eben solche Freiwilligkeiten sehr schnell zum Zwang, weil man kann sich denen halt kaum verweigern. Und das ist im Prinzip der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, weshalb sich vernünftige Gewerkschaften sehr stark gegen solche Vorstöße wehren.
Heißt, wer dann nicht krank trotzdem arbeitet, der hat ganz schnell seinen Job verloren.
Genau, so sieht es dann aus. Dann wird man natürlich auf die entsprechende Liste gesetzt. Und wir haben das ja hier, wir haben das ja auch bei Radio Dreieckland ja schon mehrfach besprochen, dass es ja hier zum Beispiel auch jahrelange Streiks, zum Beispiel im Baskenland von Beschäftigten gab, um die Wiedereinstellung von Frauen durchzusetzen, die nicht krankgeschrieben waren, sondern die einfach nur 2 Kinder gekriegt haben und deswegen im Erziehungsurlaub waren. Und dann wurde beim 2. Kind, wurden die gekündigt. Übrigens von der deutschen Firma, Pferd Rückeberg war das damals. Und dagegen haben sich dann, und das ist der einzige reale Kündigungsschutz, den man in Spanien noch hat, dass wenn man eine kämpferische Gewerkschaft oder eine kämpferische Belegschaft hinter sich hat, die dann sagt, wir streiken dafür auch im Notfall jahrelang. Und das ist das Einzige, was man hat, und das hat man halt im Baskenland hier noch sehr stark, was man allerdings im spanischen Staat oft überhaupt nicht hat, weil die Gewerkschaften dort, die sehr eng verbandelt sind mit der sozialdemokratischen Regierung, kaum ein Interesse haben an einem Konflikt.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte von dir dazu, wie jenseits dieses Vorschlags aktuell der Druck auf kranke MitarbeiterInnen, Angestellte ist, doch zu arbeiten?
Es gibt da, und das muss man natürlich, und deswegen ist auch die Frage gut, die du stellst, das muss man natürlich in dem Kontext sehen, dass hier längst nicht nur Kranke, sondern schwer kranke und berufsunfähige Menschen zum Arbeiten gezwungen werden. Und zwar die Sozialversicherung. Und das ist natürlich die Sozialversicherung dieser Sozialdemokraten beziehungsweise dieser sogenannten Linkskoalition Sumat mit der Arbeitsministerin, die angeblich Kommunistin ist, Yolanda Diaz. Es gibt eine Anweisung, das haben die baskische Gewerkschaft LAB zum Beispiel offen gemacht, dass es eine Anweisung gibt von der Sozialversicherung, keine Leute erwerbsunfähig zu schreiben. Da haben wir den Fall gehabt hier von zwei Frauen, 56-Jährige in Irunia, Spanisch heißt es Pamplona. Die wurden nach einjähriger Krankschreibung, also zunächst ist mir hier ein Jahr lang über die Ärzteschaft wird mir krank geschrieben und dann geht der Vorgang zur Begutachtung an die spanische Sozialversicherung. Die spanische Sozialversicherung geht dann oft einfach hin, wie im Fall von den beiden Frauen, und schreibt die einfach gesund. In dem Fall sollten die beiden Frauen, die eine im Rollator eine Schule putzen, bei der sie angestellt war, und die andere sollte sogar die Schule putzen und mit ihrem Rollstuhl in ihrem Rollstuhl die Treppen putzen. Das ist natürlich unmöglich. Und dann sagt die baskische Gewerkschaft, da haben einige Leute also völlig die Nordung verloren. Das ist aber nicht so. Die haben keine Nordung verloren, sondern die setzen einfach Anweisungen von oben um, dass man niemanden Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit erklären soll. Und dann, damit man dann eine Rente beziehen kann. Ich kenne noch einen Fall persönlich, ein Bekannter von mir, der ist auch über ein Jahr lang krankgeschrieben gewesen, da wurde es auch an die Sozialversicherung überwiesen. Die haben sich dann sogar mehrere Monate nicht bei ihm gemeldet und auf einmal hat er per SMS eine Gesundschreibung zugestellt gekriegt und damit war er aus allen Systemen raus und hatte überhaupt keine Einkünfte mehr. Und damit wurde auch sein Antrag auf Erwerbsunfähigkeit praktisch ausgehebelt. Den musste er dann nämlich wieder neu stellen, weil er war ja dann plötzlich wieder gesund geschrieben. Ne? Also das sind absurde Vorgänge, die da ablaufen. Und man muss bei den verschiedensten Vorstellungen, die da laufen, also die auch von Sumar auskommen, schon davon ausgehen, dass da gezielt versucht wird, so eine rechtliche Absicherung für das durchzusetzen, was eigentlich schon in der Praxis zum Teil längst passiert.
So wie das immer wieder auf diversen Politikfeldern der Fall ist. Ja, du hast gesagt, dieser Skandal, dass zwei schwer erkrankte Frauen von der Sozialversicherung zum Arbeiten gezwungen werden sollte, wurde von der baskischen Gewerkschaft LAB veröffentlicht. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Das ist natürlich, es gibt da natürlich eine große Empörung und mit der, weil die natürlich auch wissen, also auch die Sozialministerin oder auch die Arbeitsministerin, die haben natürlich kein großes Interesse daran, an dem Aufschrei, weil die geben sich ja immer als links und progressiv und meine, dieser Lack ist längst ab bei denen, aber sie haben trotzdem kein Interesse daran, dass dieser ohnehin schon aufgewellte Skandal noch weitere Wellen schlägt und ihnen natürlich dann noch weitere Stimmen kostet. Muss ja feststellen, dass im Sommer die frühere Chefin und Gründerin dieser Linkskoalition Sumar zurückgetreten ist, weil die Wahlergebnisse, die sie eingefahren hat, fatal sind und immer schlechter werden, weil die Wählerschaft schon festgestellt hat, dass da einfach nichts passiert. Und es kommen dann eher noch so Vorstöße, wie jetzt gerade auch von Sumar, diesen Rentenbezug, also wenn jemand schon Erwerbslosenrente bezieht, dass da auch wieder freiwillig mal arbeiten darf, um damit quasi seine beschissene Rente etwas aufzubessern. Geht alles in die gleiche Richtung, nämlich irgendwie Arbeitszwang zu schaffen, anstatt dafür zu sorgen, dass die Leute ein vernünftiges Auskommen haben. Das ist ja das nächste Problem. dass man hier einen ganz beschissenen Mindestlohn nur kriegt und das nächste große Feld halt hier, die Mieten sind explodiert, sodass man in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Madrid, sich nicht mal mehr von einem Durchschnittslohn in Spanien eine Miete leisten kann. Und da an der Stelle geht man nicht ran, sondern man geht dann ran, den Arbeitszwang zu erhöhen. Und das bei dem, vor dem Hintergrund vielleicht noch, dass Spanien ja in der EU der Rekordhalter seit langem ist, der Arbeitslosigkeit. Wir haben immer noch, obwohl hier angeblich die Wirtschaft so boomt und so weiter, haben wir immer noch die höchste Arbeitslosigkeit mit 12% in der EU.
Wir haben jetzt vorhin schon die baskische Gewerkschaft LAB angesprochen. Du hast schon ein bisschen was zur Gewerkschaftslandschaft gesagt, dass einige Gewerkschaften eher den Sozialdemokraten nahestehen und deshalb wohl sehr wenig kämpferisch sind. Ja, wie sieht es denn mit dem Widerstand gegen die von dir skizzierten Zustände aus? Ja, werden solche kämpferischen Gewerkschaften auch stärker? Gibt es andere Organisierungsansätze? Wie schaut es da aus?
Ja, insgesamt kann man das schon sehen. Ich meine, im Baskenland sind die beiden großen spanischen Gewerkschaften ja, eher klein. Also das LAB ist da bei den baskischen Gewerkschaften ja noch die kleinere. ELA zum Beispiel, die ist viel größer und ELA hat auch einen klaren, ein klares strategisches Vorgehen, auf soziale Konflikte zu setzen. Und da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Die haben hier zum Beispiel einen Streik über 4 Jahre finanziert einer Belegschaft in der Nähe von Bilbao, der dann auch erfolgreich abgeschlossen wurde mit Lohnzuwächsen von 50% und Wiedereinstellung und so weiter und so fort. Und das sieht man schon, dass es an der Stelle mehr gibt. In Spanien hat man halt oft das Problem, außerhalb von Galicien, Katalonien und dem Baskenland, dass es oft keine Alternative gibt und sich die Leute in kaum anderen Gewerkschaften organisieren können. Und da hat man dann das Problem, dass die beiden Gewerkschaften, also die Arbeiterkommission und die Arbeiterunion, die sich auch über den Vorstoß da als schockiert gezeigt haben, aber die warten natürlich jetzt Details ab und dann wieder in den Sozialgesprächen teilnehmen. Da wird vielleicht ein bisschen was dann abgeschwächt, wenn es überhaupt so weit kommt, weil ich meine, diese Regierung ist ja sowieso so schwach, dass sie auf so viele Unterstützer angewiesen ist, dass solche Gesetze eigentlich relativ wenig Chancen haben, überhaupt umgesetzt zu werden, weil sich in dem immer mehr auch in den Unterstützerlager der Widerstand verstärkt in der jetzt der zweiten Legislatur deutlich macht, also nicht einfach alles zu schlucken. Da ist zum Beispiel ja auch Podemos zu nennen, die ja aus Sumar ausgeschieden sind, weil Sumar eine ziemliche Witznummer ist und die jetzt auch zum Beispiel sagen, also wenn im kommenden Haushalt keine klaren Regelungen getroffen werden, was zum Beispiel Mietminderung angeht oder soziale Fragen wie die vorangetrieben werden, dann stimmen wir dem Haushalt nicht zu. Dann hat die Regierung im zweiten Jahr keinen Haushalt und ist damit eigentlich faktisch am Ende. Und das ist nicht nur von der Seite von Podemos, das haben wir auch von den Seiten von den katalanischen Partei, von dem Exilpräsident Puigdemont, der auch schon mehrere Gesetzesvorhaben nicht abgenickt hat, die damit gescheitert sind. Und so wird das vermutlich auch damit passieren, weil die Lage der Regierung ist, sie hat jetzt auch noch einen neuen sexuellen Missbrauchsskandal am Bein und noch einen Korruptionsskandal. Von daher ist die Lage der Regierung fatal und vermutlich werden die auch diese Vorhaben, die sie mal so als Sonde in die Welt gesetzt haben, kaum weiter betreiben, weil das ist eine Suizidstrategie.
Podemos, die ja auch in der Vergangenheit schon viele Hoffnungen, auch linke Hoffnungen enttäuscht haben. Ja, das wäre ein bisschen auch meine Abschlussfrage gewesen. Du denkst also aber nicht, dass diese Vorschläge der sozialdemokratischen Sozialministerin freiwillig in Anführungszeichen zukünftig auch krank zu arbeiten, dass die auf Gesetzesebene durchsetzbar sind. Aber
nee, ich glaube nicht bei den
praktisch schon Realität.
Ja, so eben, die sind Prioritäten. Auf der Verwaltungsebene wird man das halt auch praktisch wahrscheinlich so weitermachen, vielleicht sogar noch verschärfen. Aber in gesetzlich das durchzusetzen, nach dem, was sich in den letzten Wochen da so entwickelt hat um die Regierung, halte ich das für äußerst unwahrscheinlich.
RDL-Spanien-Korrespondent Ralf Streck zum spanischen Arbeits- und Sozialrecht. Das droht auch Schwerkranke zum Arbeiten zu zwingen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 30. Oktober 2024. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.